Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Goodcast. Ich bin Julius Bertram und ich freue mich, dass du heute eingeschaltet hast zu dieser schönen Episode mit meinem Gast Katharina Piranic. Katharina ist noch Vorständin der DSEE, der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt, und ist heute an dem Tag, an dem diese Sendung ausgestrahlt wird, quasi dabei, die DSEE zu verlassen und einen neuen Job anzutreten, nämlich bei More in Common. Ich glaube, es gibt in Deutschland keine Person, die sich besser mit dem Ehrenamt auskennt als Katharina. Sie ist eine richtige Verfechterin. Wir sprechen natürlich auch darüber, warum sie dieses Thema so antreibt und auch darüber, warum sie zu More in Common geht. Ein schönes Interview, ein informatives Interview, vor allem wenn du dich für die Themen Ehrenamt und soziales Engagement interessierst. Sie hat ein paar Zahlen mitgebracht und die sind wirklich beeindruckend groß. Ich will jetzt nicht sagen, welche das sind, denn sonst bräuchte man ja diesen Podcast nicht mehr hören, aber ich kann das spoilern. Große Zahlen, sehr große Zahlen. Ich würde mich total freuen, wenn du diesen Podcast unterstützt. Wir haben ganz neu einen Steady-Account. Das heißt, du kannst mit einem sehr geringen monatlichen oder jährlichen Betrag kannst du diese Arbeit hier unterstützen. Und das hilft uns auch weiterhin, diesen Goodcast zu machen und weiterhin Menschen zu interviewen wie Katharina. Ich freue mich total, wenn du das machen würdest. Findest du einfach bei Steady und dann gibst du da Goodcast ein. Jeder Euro zählt. Das ist eine großartige Sache. Ich mache das sehr gerne. Da stecken tolle Menschen dahinter. Danke an Tillmann, danke an die anderen, die das hier unterstützen. Und jetzt hast du eben die Möglichkeit, uns ein bisschen zu unterstützen. Jetzt genug Einführung, geht's los. Viel Spaß mit dieser Ausgabe mit Katharina Piranic. Katharina, herzlich willkommen im Goodcast.
Hi.
Wir fangen jetzt ganz unvermittelt und direkt, wir fliegen jetzt quasi so rein. Du bist Vorständin der DSE. Was macht man so als Vorständin?
Den satzungsgemäßen Zweck der Stiftung erfüllen. Die okay. DSE, du hast den Namen nicht voll ausgesprochen. Ich bin mir nicht sicher, ob wirklich alle wissen, was DSE bedeutet. Das ist die Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt. Und wie es der Name schon verrät, als Vorständin der Stiftung darf ich engagierte Menschen unterstützen und die Organisationen, in denen sie tätig sind. Und das machen wir mit finanzieller Unterstützung, aber auch mit Qualifizierung und Beratung. Und wir haben immer ein offenes Ohr für diejenigen, die sich für das Gute einsetzen.
Ja, offenes Ohr für diejenigen, die sich für das Gute einsetzen. Das passt ja. Wenn du eure Arbeit in Zahlen ausdrücken müsstest, damit alle mal eine Vorstellung davon bekommen, was das heißt, Ehrenamt in Deutschland, welche Zahlen würdest du sagen, wie die drei prägnantesten Zahlen, die dir einfallen zu diesem Thema?
Ja, das sind fast 27 Millionen Menschen, die sich in ihrer Freizeit gemeinwohlorientiert engagieren. Das sind 36% der Bevölkerung, also eine riesengroße Zahl. Und getragen wird das alles von über 650.000 gemeinnützigen Organisationen. Und in seiner Gesamtheit nennen wir das alles Zivilgesellschaft. Und da sehen wir, das ist nicht nur so nice to have, sondern es ist ein wirklich großer Faktor in diesem Land, der unser Leben maßgeblich mitgestaltet.
Jetzt fliegen wir da quasi kopfüber rein. Wenn das so viele Menschen sind, die sich daran beteiligen, warum ist das dann trotzdem nicht im Zentrum der Aufmerksamkeit? Das ist so die erste Frage. Und die zweite Frage, warum wird auf einen Bestandteil der Bevölkerung, also unseres alltäglichen Lebens, immer wieder abgezielt? Also wir haben vorhin im Vorgespräch haben wir drüber gesprochen. Es gibt im Rahmen von Demokratie leben, die AfD war die erste, die es gemacht haben, vor, ich glaube, anderthalb Jahren. Dann hat die CDU aufgegriffen, dass man mal überprüfen sollte, wer auf dieser Liste draufsteht. Und dann gibt dieses wie sagt man das, links-grün versiffte Milieu, das dann in diesem Demokratie-Leben die Projekte, das wird ihnen dann unterstellt. Warum wird, obwohl das so wichtig ist, warum findet das nicht statt und warum wird trotzdem politisch drauf abgezielt?
Zur ersten Frage, was führt dich dazu, dass engagierte Menschen nicht im Zentrum stehen? Was meinst du damit? Medial?
Das ist in unserer Aufmerksamkeit nicht die Rolle spielt, die es bei den Zahlen, die du eben genannt hast.
Ja, ich glaube, wir wissen alle, wie Aufmerksamkeitsökonomie funktioniert.
Was hast du gesagt?
Und das sind leider nicht die guten Nachrichten. Aber ich möchte trotzdem was Gutes teilen. Ich bin von Grund auf Optimistin. Es gibt einmal im Jahr den Internationalen Tag des Ehrenamtes am 5. Dezember. Und ich bin jetzt schon wirklich so viele Jahre im Feld unterwegs und ich finde, in diesem Jahr war das schon massiv, wie Medien berichtet haben, über engagierte Menschen, und zwar nicht nur am 5.12., sondern auch davor und auch in der Woche des bürgerschaftlichen Engagements, die im September stattfindet. Und ich merke auch, bei uns in der Stiftung landen relativ viele Medienanfragen. Wir haben einen Pressespiegel, der ist gut gefüllt, aber es sind nicht diese hochpolarisierten politischen Debatten, die wir vielleicht als Menschen eher wahrnehmen, weil das einfach die Geschichten sind, die zeigen, Menschen gestalten vor Ort, bewegen was aus einer persönlichen Motivation heraus. Und ich finde, das ist immer wieder berichtenswert, aber das erzeugt nicht so eine Aufmerksamkeit. Vielleicht bleibt das nicht so stark hängen.
Vielleicht sind wir auch einfach nicht gut, die Geschichten zu erzählen.
Das weiß ich nicht, ob das jetzt unsere Aufgabe ist, Julius. Du machst es ja hier in deinem Podcast, du porträtierst ja, du bist im Gespräch mit Menschen, die gestalten, die etwas Gutes tun. Aber es hat vielleicht in den klassischen Medien ist es halt kein Seite-1-Thema.
Ja, guter Punkt. Kommt mir gerade als Frage, gibt es ein gebündeltes Sprachrohr für Zivilgesellschaft?
Da müsste man dann umgekehrt fragen, gibt es eine Organisation, die verbandlich organisiert ist und für die Zivilgesellschaft spricht? Ich habe dir ja eben gesagt, über 650.000 gemeinnützige Organisationen, die in 14 Engagementfeldern unterwegs sind. Also da hast du vom Umweltschutz über den Sport bis hin zu politischen Vereinigungen, kirchliche Gemeinden, Umwelt- und Naturschutz. Die haben ja nicht alle dieselbe Zielrichtung und diese Vielfalt ist eine Stärke unserer Zivilgesellschaft. Also dass wir auch klein sind, dass wir lokal vor Ort unterwegs sind, dass wir im Dorf nebenan zivilgesellschaftliche, gemeinnützige Akteure haben. Das macht ja unser Land total stark. Und ich stelle es mir sehr schwer vor, dass es eine einzige Organisation gibt, die für diese 27 Millionen Menschen spricht oder gar auch für die 650.000 Organisationen. Ich weiß nicht, kannst du dir das vorstellen?
Ja. Weißt du warum?
Erzähl mal.
Weil es total großartig wäre. Also stell dir vor, es wäre so, weil dann könnte man diesem ganzen schlechten Storytelling, dem schlechten Narrativ wirklich etwas gegenüberstellen, weil dann könntest du sagen, ähnlich wie das ja Verbände tun, die zum Beispiel für, weil ich das vorhin in einem anderen Gespräch hatte, für Catering, ja, gibt's einen Catering-Verband, der bündelt dann die ganzen Caterer, der spricht dann eben für 30 Millionen Kinder, die Essen kriegen in der Schule, ich weiß nicht, wie viele es sind, ja, aber stell dir vor, du würdest einen Verband so als Überbau irgendetwas Ähnliches zustande bringen und der würde einfach für diese ganzen Menschen sprechen.
Ja, das wäre ein Narrativ. Das klingt natürlich stark und das klingt natürlich auch nach viel mehr, viel breiterer medialer Aufmerksamkeit. Aber ich bezweifle, dass man die vielen unterschiedlichen Meinungen und Themen da gut kommuniziert bekommt. Aber was man natürlich machen kann und was längst in der Zivilgesellschaft gang und gäbe ist, ist Allianzen zu schmieden. Und das gibt's zu unterschiedlichsten Themenfeldern. Also jetzt gerade im Kontext von Einsamkeit. Ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst. Ich finde, dieses Thema hat so seit 2-3 Jahren ein größeres Scheinwerferlicht bekommen, weil es einfach auch ein riesengroßes gesellschaftliches Thema ist und viele Organisationen sich auch in diesem Themenfeld widmen. Da sehe ich einfach auch, da gibt es Zusammenschlüsse, weil sie dieses Thema transportieren wollen. Und es ist viel einfacher, ein Thema zu transportieren, als jetzt irgendwie zu sagen, was eint uns eint, dass wir uns in unserer Freizeit unentgeltlich engagieren. Das ist super, aber das ist noch nicht der Newswert. Der Newswert ist, was wir damit bewirken. Und bei Einsamkeit ist es eben, wir sind, was weiß ich, 200 Organisationen, die sich dafür einsetzen, dass Menschen sich weniger einsam fühlen, dass sie stärker in Kontakt kommen, dadurch den gesellschaftlichen Zusammenhalt mehr stärken, wieder stärker an der Gesellschaft teilnehmen können. Das sind Geschichten, die Menschen auch besser verstehen vor Ort als dieses eher technische, ich bin eine gemeinnützige Organisation und mache XY. Ich glaube, du weißt, was ich meine.
Super technisch. Nach Abgabenordnung Paragraph 52.
Ja, auch total wichtig, weil das natürlich den rechtlichen Rahmen spannt, um jetzt auch direkt die Überleitung zu dem zweiten Teil deiner Frage zu stellen. Die Zivilgesellschaft hat ja quasi einen rechtlichen Rahmen und der bewegt sich natürlich in dieser Abgabenordnung, weil dort die Zwecke formuliert sind, was gemeinnützig ist und was eben nicht. Und dadurch gibt es diverse Steuererleichterungen, wenn man beispielsweise Spenden und so weiter erhält. Und es ist natürlich auch so, dass es staatliche Förderungen gibt. Beispielsweise unsere Stiftung unterstützt auch, seit es uns gibt, haben wir 15.000 Organisationen finanziell unterstützen dürfen, was wirklich eine Bandbreite an Projekten und Programmen beinhaltet und wirklich ganz, ganz vielen engagierten Menschen, die da unterstützt werden konnten. Und es ist das gute Recht des Parlaments nachzufragen, wofür werden Mittel verwendet. Aber es ist nicht so, dass Mittel einfach so freie Hand vergeben werden, insbesondere öffentliche Mittel nicht, sondern es gibt Richtlinien, es gibt Förderbekanntmachungen, es gibt eine Verwendungsnachweisprüfung. Und ich glaube,
Hört sich super sexy an.
Es hört sich super sexy an, aber das ist einfach, es ist einfach die Realität und gehört zu meinem Job. Auch das ist Job einer Vorständin.
Verwendungsnachweisprüfung?
Verwendungsnachweisprüfung, ja. Wofür wurden die öffentlichen Mittel, also die Steuergelder, verwendet?
Centgenaue Abrechnung.
Wie bitte?
Centgenaue Abrechnung.
Ja, es gibt auch Ermessensspielräume. Und diese 551 Fragen haben darauf abgezielt, zu überprüfen, wer hat öffentliche Förderung erhalten. Auch wir als Stiftung waren damit befasst. Und ja, wir haben auch Organisationen unterstützt in diesem Kontext. Aber die Organisationen haben damit Projekte umgesetzt, die unseren Förderkriterien beispielsweise entsprachen. Und daran ist gar nichts verwerflich. Es ist das gute Recht des Parlaments, danach zu fragen. Und es gibt aber gar keinen Grund, dann daraus abzuleiten, dass hier, wie hast du das vorhin genannt?
Linksgrün versifft.
Genau, solche Projekte gefördert werden. Wir sind eine neutrale Stiftung, eine Bundesstiftung, wir haben unsere Kriterien und da wurden eben auch unterschiedlichste Organisationen gefördert. Also ich sag's nochmal, 15.000 an der Zahl, da ist alles dabei, vom Sport über Kirche, über Feuerwehr, wirklich alles.
Wie wählt ihr die aus?
Wie gesagt, wir haben für jedes Förderprogramm, wir haben 13 Stück mittlerweile umgesetzt, haben wir letztendlich einen Förderkatalog aufgesetzt. Also beim einen Förderprogramm, das sich das Mikroförderprogramm nennt, geht es darum, Anerkennungsformate für kleinere Vereine in ländlichen Regionen zu unterstützen. Denn das Thema Nachwuchsgewinnung ist ein riesengroßes Thema, gerade in ländlichen Räumen. Also wie schaffe ich es irgendwie im Dorfverein, neue Mitglieder zu gewinnen? Wie kann ich denn eigentlich mal Danke sagen an all diejenigen, die in ihrer Freizeit Kinder beim Fußball trainieren? Oder was mache ich zum Beispiel mit all denjenigen, die bei der Feuerwehr wirklich fast jeden Tag hier on hold sind, um Menschenleben zu retten oder andere wichtige Dinge für die Gemeinschaft zu tun? Was können wir denen mal Gutes tun oder welche Konzepte können wir entwickeln, um neue Freiwillige zu gewinnen? Hier unterstützen wir mit 1.500 Euro. Das hört sich nicht viel an, aber wenn wir vor Ort sind und die Projekte besuchen, das hat eine große Wirkung. Das führt dazu, dass neue Freiwillige gefunden werden. Es führt aber auch dazu, dass es zu einer Anerkennung führt und die Leute länger mit dabei bleiben. Das ist etwas. Und dann haben wir im anderen Spektrum, im Bereich der Digitalisierung, ein Programm. Da geht es darum, Organisationen zu unterstützen, die eine digitale Herausforderung haben, also die beispielsweise ihre Adressen bisher in irgendwelchen Excel-Tabellen geparkt haben und das jetzt auf ein professionelleres Niveau bringen wollen und ein Kontaktmanagementsystem einführen wollen. Und hier unterstützen wir nicht nur mit Geld, sondern auch mit Beratung, also mit Coaches, die der Organisation helfen. Hey, welche Daten habt ihr schon? Welche Tools könnten in Frage kommen? Ist es besser, etwas mit Open Source zu machen? Oder wäre es vielleicht doch besser, irgendwie auf eine Bezahlversion zu gehen? Und da haben wir in den vergangenen 5 Jahren, haben wir wirklich 600 Digitalprojekte unterstützen können, die die Organisation nach vorne bringen, ihnen eigentlich Zeit sparen und ihnen dadurch auch mehr Möglichkeiten eröffnen, ihr eigentliches Engagement in Angriff zu nehmen. Und das ist schon ganz schön cool. Und da gibt es sehr, sehr konkrete Kriterien, wer denn förderwürdig ist und wie das Projekt, welche Kriterien das Projekt erfüllen muss.
Du meinst 100-mal digital?
Genau, 100-mal digital.
Spitze, kann ich nur empfehlen. Ist gut.
Freut mich.
Das ist ein Prüfsiegel. Das ist ein Goodcast-Prüfsiegel. Du machst das jetzt über 5 Jahre.
Genau, seit 5,5 Jahren.
Als du vor 5, also wie formuliere ich die Frage? Als du vor 5 Jahren damit angefangen hast, hast du ja eine bestimmte Vorstellung davon gehabt, wie das laufen könnte. Wie groß ist die Abweichung von dem, wie du es dir vorgestellt hast?
Oh, eine gute Frage. Da muss ich mich jetzt mal in das Pandemiejahr 2020 zurückbeamen. Ich habe damals im Juli 2020 angefangen, gemeinsam mit meinem Co-Vorstand. Und was wir hatten, waren 23 Schlüssel zu leeren Büros ohne Möbeln. Wir hatten ein Gesetz, also quasi das Gründungsgesetz der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt, wo formuliert war, was eigentlich der Zweck dieser Stiftung ist. Und neben diesem allgemeinen Zweck, das bürgerschaftliche Engagement und Ehrenamt in Deutschland, insbesondere in ländlichen Räumen zu unterstützen, steht auch drin, wie wir das tun können. Nämlich mit Serviceangeboten, im Bereich der Unterstützung von Innovationen, insbesondere digitalen Innovationen, mit Forschung, mit Vernetzung von Bund, Länder, Kommune. Also ein relativ großer Katalog an Aufgaben. Und ich fand es mega spannend damals aus meiner Erfahrung, meiner vorherigen Arbeit in der Zivilgesellschaft, wirklich Programme aufzusetzen, die in der Sekunde, in der wir uns befanden, halfen. Und das war 2020 glasklar das Thema Digitalisierung. Und das waren auch die ersten Programme, die wir aufgesetzt haben. Und daraus hat sich zum Beispiel 100-mal digital entwickelt, worüber wir gerade schon gesprochen haben. Am Anfang war das ein Programm 2020, wo es eigentlich wirklich stärker um Ausstattung ging. Wenn wir uns zurückerinnern, die meisten Vereine hatten, ja.
Hört ihr mich? Könnt ihr mich sehen?
Das war ja schon gut, wenn man überhaupt hört, könnt ihr mich sehen, sagen konnte.
Bis heute.
Also Digitalisierung und Hardware und so ein Kram spielten damals keine Rolle. Und da hat die Breite der Zivilgesellschaft schon einen Sprung nach vorne gemacht. Wir konnten da einen kleinen Beitrag leisten. Und ich glaube, wir haben auch andere Förderpartner inspiriert, auch ein bisschen stärker ins Digitalthema mit reinzugehen. Und was ich dann spannend fand, war eine Förderkette aufzubauen. Das war immer das, was mir vorschwebte. Also diesen Zweck nicht nur mit kleinen Programmchen zu erfüllen, die nebeneinander gut funktionieren, aber keine Verbindung zueinander haben, sondern ich habe es so ein bisschen produktorientiert gedacht. Ich dachte so, na, wie ist denn das, wenn ich mich jetzt als Mensch engagiere, wie ist denn da mein Lebenszyklus? Ich habe eine Idee, ich will was verändern, mache ich das alleine, also brauche ich ein Angebot für jemanden, der starten will. Ich habe eine Idee, mich stört was, ich will mich engagieren, will aber nichts gründen, ich schließe mich einer Initiative an. Also brauche ich ein Angebot für eine Initiative, die gar keine Rechtsform hat. Auch das bietet die DSIE an. Wir haben eine Hotline, wo man sich beraten lassen kann, wenn man selbst einen Verein gründen will. Wir haben Kollegen, die juristisch beraten. Wir haben Kollegen, die auch zu Versicherungen beraten, weil es ja immer so Haftungsfragen gibt. Also wenn du zum Beispiel ein riesengroßes Event aufbauen willst, kannst du dich bei uns beraten lassen. Was musst du denn aus juristischer Sicht beachten? Wo musst du dich absichern, damit du da nicht selber haftest, etc. pp. Bis hin zu Menschen, die in großen, sehr professionellen Organisationen arbeiten, auch mit Hauptamt und wirklich große Wirkung erzielen mit dem, was sie tun. Welche Angebote brauchen diese? Mhm. Und dieser Zyklus, der ist bei uns gemündet in eine Art Förderkette. Und es gibt wirklich schon Beispiele aus den letzten 5 Jahren, wo wir wirklich so vom Eintritt in die Kleinstförderung und Beratung bis hin zu unseren größten Förderprogrammen Menschen mit ihren Ideen und Organisationen unterstützen konnten. Und wir sehen jetzt auch, dass die dann eben weiter unterstützt werden und wachsen. Und das ist wirklich was, was mich glücklich macht. Und das ist etwas, was ich mir so von Anfang an vorgestellt habe. Also wie kriegen wir es hin, Menschen zu unterstützen, die eine Idee haben und die skalieren wollen und dafür das Angebot zu schaffen, was sie dann genau in ihrem Reifegrad im Engagement aktuell brauchen.
Jetzt nochmal zurück. Ja. Also du stehst da in Neustrelitz mit diesen 25 Schlüsseln in der Hand vor diesen Türen und hast das Richtungsgesetz.
Ja.
Hast du so vor dir und kannst da irgendwie gestalten. Woher hast du die Zuversicht genommen, dass das wird?
Es musste. Nee, jetzt mal ohne Spaß. Also da gab es gar nicht irgendwie überlegen, sonst hätte ich mich ja da, hätte ich auch meinen Hut nicht in den Ring geworfen. Das musste sein. Es war wirklich Krise, es war Corona. Die Stiftung wurde lange politisch schon diskutiert und es gab sehr viele Akteure, die darauf gewartet haben, dass wir loslegen. Und da war ich mir einig mit meinem Vorstandskollegen, dass wir da jetzt nicht lang rumkonzipieren und erstmal die schönste Behörde aller Zeiten aufbauen, sondern dass das A und O und das Wichtigste ist, jetzt sofort ein Angebot zu machen an diejenigen, die eben Engagement organisieren und die sich engagieren und das eben in der Corona-Zeit. Und von daher haben wir schon nach 2 Monaten eben dieses erste Förderprogramm aufgesetzt, auch mit Unterstützung der Häuser, die uns tragen. Es sind ja 3 Bundesministerien, die die Stiftung ins Leben gerufen haben. Und es war eine hochspannende Zeit, weil alles passierte gleichzeitig. Wir hatten ja gar kein Personal, aber wir wollten ein Förderprogramm. Die erste Website habe ich selber gemacht, irgendwie auf dem Schoß im Auto, erstmal die Social-Media-Kanäle eingerichtet. Also es war so ein bisschen hands-on, so wie man sich das so in so einem schlechten Startup-Film vorstellt. Wir sind wahnsinnig viel durch die Republik gereist, um uns mit den Akteuren in den Bundesländern zu vernetzen, um uns bekannt zu machen. Die Stiftung war auch nicht von allen so wirklich begrüßt worden, wenn ich es mal so diplomatisch ausdrücken darf. Also lag es auch an uns, zu zeigen, dass wir Partnerin der Zivilgesellschaft sind und nicht Konkurrenz oder ähnliches. Und wir mussten Menschen gewinnen, also die besten Köpfe irgendwie nach Neustrelitz holen. Das war auch nicht so einfach. Die Stiftung hat ihren Sitz in Mecklenburg-Vorpommern in einer Mittelstadt mit 20.000 Einwohnern. Und das war einfach so eine Zeit der Gleichzeitigkeit. Mega spannend.
Ich hoffe, dass du bis hierhin richtig viel Spaß hattest und ich will dich auch nur ganz kurz vom Weiterhören abhalten. Nur einmal kurz durchgefunkt, es gibt eine Steady-Page und auf der kannst du den Goodcast unterstützen mit einem kleineren, einem mittleren oder einem großen Betrag, wie du das gerne möchtest, und dafür bekommst du natürlich auch was von uns. Was das genau ist, guckst du dir am besten selber an. Also geh mal bei Steady vorbei und schau dir die Goodcast-Seite dort an.
Jetzt hast du eben gesagt, dass die Stiftung nicht nur begrüßt wurde. Und ich habe mich direkt gefragt, warum sollte man das nicht begrüßen? Was gibt es da für Argumente, das nicht gut zu finden?
Also es ist ja nicht so, dass die Stiftung, es ist ja nicht so, dass die Stiftung zu einem Zeitpunkt kam, wo es keine anderen Infrastrukturen für das Engagement gab. Also wir haben ja viele Verbände in Deutschland, die auch Engagement unterstützen, aber innerhalb ihrer Strukturen. Und ich glaube, für viele größere Zusammenschlüsse und Verbände war das erstmal komisch zu hören, dass da jetzt eine Bundesstiftung entstehen soll, die das Engagement in seiner Breite unterstützen soll, mit der Fragestellung, warum wird uns denn nicht dieses Geld gegeben? Mhm. Aber ich verstehe es so, und wir haben das auch so in den letzten 5,5 Jahren gelebt, dass wir versuchen, in dieser Förderkette möglichst in der Breite zu unterstützen, dass möglichst viele davon profitieren, dass diese Stiftung gegründet wurde. Die Stiftung hat 30 Millionen Euro Budget pro Jahr. Das ist rund 1 Euro pro engagierter Person. Das dürfte gerne mehr sein, weil wir sehen in jedem Förderprogramm, dass die Bedarfe viel, viel höher sind. Also wir sind immer überbucht. Das ist so, das wird man wahrscheinlich von allen Stiftungen hören, von den meisten Stiftungen, dass die Nachfrage immer höher ist.
Stimmt, habe ich noch nie gehört, dass eine Stiftung sagt, ach, wir wissen auch nicht so richtig, wohin mit. Doch, habe ich vor einem Monat das erste Mal gehört. Doch, habe ich das erste Mal gehört von der englischen Stiftung.
Ja. Ja, das kann schon auch mal passieren, aber wir haben uns ja auch auf die Fahnen geschrieben, eben nicht nur unsere Förderangebote unter das engagierte Volk zu bringen, sondern auch dazu zu beraten, wo es noch andere Möglichkeiten der Förderung gibt. Weil es ist tatsächlich so, es gibt manche Töpfe, die werden nicht immer ganz abgerufen, weil einfach so das Marketing fehlt oder auch die Ansprache und auch der Zugang zur Zielgruppe. Und das war uns auch von Anfang an wichtig, wirklich einen guten Zugang und ein ganz, ganz offenes Ohr zu den Menschen zu haben, die sich engagieren und für die wir da sind. Also nicht so von oben herab, sondern wirklich so ein bisschen Behörde zum Anfassen.
Ich bin versucht, dich zu fragen, welche Töpfe existieren gerade, die nicht abgerufen werden. Dann würde ich kurz noch meine Kollegin Anna reinholen, die schreibt dann einfach kurz mit.
Da würde ich empfehlen, ruf doch einfach in unserer Hotline an und lass dich mit der Kollegin aus der Fundraising-Beratung verbinden. Nein, aber wir haben auch tatsächlich, schon richtig innovative, tolle Projekte fördern dürfen, die genau dieses Thema Fundraising angehen. Der Fördermittelkompass, der mittels KI und irgendwie, keine Ahnung, wie sie es gemacht haben, aber auf jeden Fall mittels KI identifizieren kann, welches Förderprogramm könnte für dich passen, erste Unterstützung bietet, um Anträge zu schreiben. Ich glaube, das ist schon mal eine ganz gute Hilfe, einfach ein bisschen mehr Transparenz und Licht in dieses Dickicht zu bringen und mehr Organisationen Zugang zu Fördermitteln.
Du machst es ja jetzt insgesamt schon eine ganze Weile. Du warst vorher ein paar Jahre bei der Stiftung Bürgermut. Und insgesamt, wenn ich das überschlage, machst du das jetzt gute 10 Jahre.
Nee, sogar schon länger.
Oh Gott. Okay, warum brennst du immer noch so dafür?
Weil ich seit jeher daran glaube, dass eine vielfältige und vor allem auch eigensinnige Zivilgesellschaft ein Garant für einen funktionierenden demokratischen Staat ist.
Würde ich unterschreiben. Und warum glaubst du das?
Weil wir überhaupt nicht erahnen können, was lokal vor Ort eigentlich bei den Menschen los ist, wenn wir nicht diese ganzen Vereine hätten, die auch diese Themen transportieren, weil sie sehr nah an den Menschen sind. Jemand, der sich politisch engagiert, auch im Hauptberuf, der hat einen Wahlkreis, der ist riesengroß, insbesondere in den ostdeutschen Bundesländern. Diese Person kann es physisch einfach gar nicht schaffen, so eng mit den Menschen in Kontakt zu sein. Diese Vielfalt an Vereinen, die wir in Deutschland haben und an Organisationen, die trägt dazu bei, dass wir Anlaufstellen haben, Orte, wo Menschen zusammenkommen, wo sie sich austauschen können, wo sie sich auch mal kabbeln können, wo man aber vor allem auch sieht, wo denn gerade der Schuh drückt und wo man auch Lösungen entwickeln kann. Und mein Wunsch ist es, dass Zivilgesellschaft in dieser Funktion gestärkt wird und dass Politik sieht, dass wir mit den vielen Grassroots-Organisationen wirklich einen Schatz in diesem Land haben, wo das Ohr ganz nah an Menschen ist und auch an Problemlagen und natürlich auch an Lösungen. Weil es ist nicht so, dass Menschen, die sich engagieren, einfach nur irgendwas tun, sondern die sind ziemlich kreativ und innovativ. Und die denken lange darüber nach, weil sie nicht so viele Ressourcen haben, wie ein Wirtschaftsunternehmen zum Beispiel. Wie komme ich meinem Ziel näher mit den bescheidenen Ressourcen, die mir zur Verfügung stehen? Und ich finde, das ist echt schon unglaublich toll. Und abgesehen davon, warum es für die Demokratie wichtig ist, es ist einfach auch ein Ausdruck unserer Freiheit, die wir hier haben. Sich für bestimmte Themen einzusetzen, für Minderheiten, für marginalisierte Gruppen, für Menschen, die von Armut betroffen sind, uns für Bildungsgerechtigkeit einzusetzen, für eine Natur, in der wir leben wollen, für eine zukunftsgerechte Gesellschaft. Ich könnte da jetzt eine halbe Stunde weiter erzählen, was das alles für Themen sind, für Bewegung, für Sport, für Gesundheit, für Einsamkeit, also gegen Einsamkeit und so weiter und so fort. Das alles machen zivilgesellschaftliche Organisationen und wenn die Rahmenbedingungen stimmen, stärkt das eine Demokratie und führt auch dazu, das wissen wir aus Studien, dass die Menschen demokratischen Institutionen eher vertrauen, wenn sie engagiert sind und insbesondere, wenn sie auch Verantwortung im Engagement übernehmen, weil sie nämlich Selbstwirksamkeit erfahren. Sie sehen, dass sie in der Gesellschaft, in der sie leben, etwas bewirken können und das ist ganz wichtig, diese Selbstwirksamkeitserfahrung.
Wann hast du für dich einen Moment gehabt, wo du entschieden hast, dass du deinem Leben genau dieser Aufgabe widmen möchtest?
Es war im Studium und es hat was.
Du hast Politikwissenschaften
studiert. Ich habe Politikwissenschaft studiert in Marburg und in Berlin an der FU. Und es hat ganz viel mit dem Jugoslawienkrieg zu tun, der in den 90er Jahren leider stattfand. Und mich hat immer umgetrieben, deswegen habe ich auch Politikwissenschaft studiert, wie kann es sein, dass ein Staat zusammenbricht? Okay, ein Staat bricht zusammen, aber wie kann es sein, dass Menschen, die Nachbarn waren, die sich gut verstanden haben, die vielleicht unterschiedliche Religionen haben, unterschiedliche Ansichten, dass die auf einmal zu Gewalt greifen? Und vor allem, wie schnell das gehen kann? Und das wollte ich verstehen, also erstmal kapieren, wie kann das überhaupt sein? Wenn du mich jetzt nach dem Grund fragst, müssen wir eine andere Sendung machen und uns noch 5 Experten dazu holen, weil dafür gibt es sehr, sehr viele unterschiedliche Zugänge. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, das ist etwas, was immer so bei mir im Hintergrund mitschwingt, was manchmal zu so ein bisschen Alarmismus führt, wenn ich sage, oh Gott, Medien berichten jetzt so, das ist Kriegsrhetorik, jetzt passiert dieses oder jenes. Also vor den Zeiten, vor 2020, hatte ich das schon immer so ein bisschen in mir. Und dann dachte ich mir, was stärkt eine Demokratie? Das sind ganz unterschiedliche Felder, aber ein Feld ist eben eine starke Zivilgesellschaft. Mhm. Deswegen wollte ich mich dafür gerne einsetzen.
Jetzt hattest du diese Erkenntnis, dass du dich dafür einsetzen möchtest. Was war der erste Schritt, den du getan hast?
Ich habe noch während des Studiums, wie das so häufig im Leben ist, bei einem Verein gearbeitet, der von Elmar Pirot gegründet wurde. Da ging es darum, osteuropäische Studierende hier in Berlin beim Berufseinstieg zu unterstützen. Ein gemeinnütziger Verein, das habe ich quasi neben dem Studium gemacht. Und er hatte dann irgendwann die Idee, die Stiftung Bürgermut zu gründen. Und zwar mit dem Hintergrund, er war auch Politiker und Unternehmer und war dann in dieser Zeit dann quasi schon im Unruhestand. Und er hat gesagt, naja, ich als Politiker, das, was ich eben auch schon gesagt habe, ich bin nicht so nah dran an den Problemen wie die Leute, sondern das sind immer diese Mutbürger, die das sind. Und die mutig voranschreiten, die was sehen, die was ausprobieren, die eine Lösung entwickeln, die will ich stärken. Und das war die Idee zur Stiftung Bürgermut. Das war quasi die erste Stiftung, die ich mit aufbauen durfte vor der DSEE. Und da bin ich dann quasi auch in so eine Stiftungsgründung mit reingerutscht und da auch geblieben tatsächlich bis 2020 mit einer kleinen Unterbrechung.
Hast du es mal bereut?
Nee.
Nie?
Nö. Ich war auch einmal kurz in der Wirtschaft, in der Digitalagentur.
Wie fandst du das?
Inhaltlich mega interessant.
Warte mal, wann war das?
Das war 2012.
2012, okay, weil ich habe diesen einen Punkt noch im Kopf, den ich hatte. Vorhin dachte ich schon den Bogen gespannt, dass du Scrum Master oder Product Owner,
ja,
das zwischendurch noch gemacht hast, ja, 2019. Ja. Und ich dachte, das kriege ich jetzt da zusammen an der Stelle.
Nee, aber also aus dieser Zeit, 2012, kommt auch mein Faible für, schau doch mal in die Wirtschaft, was macht eigentlich die Wirtschaft, was passiert im Digitalbereich, wie können wir das adaptieren für Zivilgesellschaft. Mhm. Ich finde es immer und fand es immer spannend in meinem Leben, nicht nur in so einer Bubble zu denken, sondern so ein bisschen über die Sektoren zu gucken. Es hat vielleicht auch mit Elmar Piro zu tun, der Unternehmer war. Also wirklich auch ein bisschen unternehmerische Denke in zivilgesellschaftliches Handeln zu bringen. Zu gucken, wo sind eigentlich ungewöhnliche Partner und Partnerkonstellationen, die mich mit meinem Purpose oder dem Purpose nach vorne bringen. dann wird's spannend. Dann finde ich es wirklich, wirklich spannend. Also ich meine, hier Schema F können wir alle machen, aber irgendwie neue Konstellationen, neue Methoden irgendwie reinzubringen. Ich habe bei der Stiftung Bürgermut so dieses Barcamp-Ding in die Zivilgesellschaft gebracht. Hört sich jetzt lustig an im Jahr 25, wo es Gott sei Dank jeder macht, aber damals es war total neu und alle wollten das und wir waren die Einzigen, die es konnten. Oder wir hatten schon 2014 eine Online-Akademie und weiß ich nicht, einfach mal ausprobieren und machen.
Ja, wir waren ganz am Anfang, ich glaube so 2018, für so einen Durchlauf der Stiftung Bürgermut. Einmal, wie sagt man das, zugelassen, akkreditiert, wurden angenommen. Wie sagt man
ihr
das?
Ihr habt euch beworben und ihr wurdet angenommen.
So.
Für und den Accelerator, oder?
Ja,
ich habe einen Accelerator 2016 aufgebaut. Das gab's damals nur in der Wirtschaft. Also das war schon cool.
Trauriger Teil ist...
ihr wurdet nicht genommen?
Doch, wir wurden genommen. Wir haben es abgelehnt.
Oh nein, weil ihr nicht konntet.
Nee, weil wir dachten, es gibt Organisationen, die es dringender brauchen als wir.
Ja, gut, das ist doch fair.
Ja, und dann haben wir es hinterher bereut.
Gesellschaft.
Ein paar Jahre später, also 2-3 Jahre später, meinte jemand, ach, hätten wir mal doch gemacht. Ich kann mich ganz genau daran erinnern.
Aber das war auch spannend bei Bürgermut, weil da war der Kern lag darin, Organisationen, die einen hohen Impact haben, zu begleiten, größer zu werden und auch an anderen Orten wirksam zu werden oder digital wirksam zu werden. Also auch eher so ein bisschen eine Denke aus der Wirtschaft. Und das war eine sehr, sehr coole Zeit.
Jetzt hast du viel über Zivilgesellschaft geredet und wie wichtig Zivilgesellschaft als Basis unserer Demokratie ist. Das ist, glaube ich, so die Klammer, die ich jetzt drumherum schließen würde. Und trotzdem, und wenn du es nicht auf LinkedIn gepostet hättest, dann würde ich dich vorher fragen, ob ich das erzählen darf, verlässt du ja die Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt. Warum?
Moin.com ist eine Organisation, die es jetzt auch in Deutschland seit gut 7 Jahren gibt. Und wie der Name es schon verrät, geht es darum, was eint uns eigentlich als Gesellschaft? Und das ist letztendlich das Thema, ich habe es dir gesagt, warum habe ich gestartet, in der Zivilgesellschaft hauptberuflich zu arbeiten, was mich umtreibt. Wir können, glaube ich, alle sehr gut identifizieren, was uns auseinandertreibt. Aber spannend wird es doch, rauszubekommen, und zwar wirklich handfest, was eint eigentlich die Menschen in diesem Land und was müssen wir stärken, damit wir weiterhin in Zukunft friedlich, gerne und auch besser zusammenleben können. Und das ist genau das, was diese Organisation tut. Und für mich ist das jetzt einfach der nächste Schritt. Sowas habe ich bisher noch nicht gemacht. Quasi das, was ich bisher getan habe, dort mit einzubringen, die Organisation dabei zu unterstützen, ihre Wirkung zu verbreiten, das wünsche ich mir sehr stark und vor allem auch Antworten zu finden auf die vielen Fragen, die mir auch in meinem jetzigen Job und vorher häufig gestellt wurden. Warum ist denn das so? Ich fühle so eine Polarisierung, alle sind gegen alle. Dann was in der Hand zu haben und zu sagen, nee, pass mal auf, das stimmt gar nicht. Wenn wir uns quasi diese Studien anschauen, diese Segmentierungsstudien von Moin.com, können wir ganz genau identifizieren, der Diskurs ist von 8% der Menschen dominiert und gar nicht so sehr von der Mehrheit, in der wir uns wähnen. Und was müssen wir eigentlich tun, um denjenigen eine Stimme zu geben, die nicht hörbar sind? Was müssen wir tun? Welche Räume müssen wir schaffen, um wieder Brücken zu bauen? Und wo liegen eigentlich die Punkte, die uns einen und die gibt es? Zum Beispiel hat Moin.com rausgefunden, dass rund 80% der Menschen, die in Deutschland leben, wenn man sie nach Vorbildern fragt, sagen, es sind Ehrenamtliche. Wow, wie geht das zusammen?
80%?
Knapp 80%. Wie geht das zusammen mit einem Gefühl in der Zivilgesellschaft, dass Zivilgesellschaft unter Druck ist und nicht gewollt ist? Und genau diese Fragestellungen, die interessieren mich. Und darauf Antworten zu finden, in Diskussionen zu gehen und Menschen einen Denkanstoß zu geben, vielleicht auch mal über die eigene Gewissheit hinaus anders die Dinge zu betrachten, das finde ich ganz, ganz wichtig in diesen Zeiten.
Wo stehen wir als Gesellschaft in 10 Jahren?
Ich bin jetzt keine Wahrsagerin.
Wir probieren es jetzt weiter.
Ich bin auch keine Zukunftsforscherin.
Aber du hast ja einen guten Überblick über Zivilgesellschaft. Mhm.
In einem demokratischen Land haben wir nach wie vor eine sehr starke Zivilgesellschaft. Wir haben ja aktuell sogar im Bundeskanzleramt eine Staatsministerin für Sport und Ehrenamt, die genau dieses ganze Thema Engagementpolitik auch bei sich verortet. Ich verspreche mir hier von viel, dass es hier viel Unterstützung geben wird. Und wir werden in 10 Jahren in einem Land leben, wo auch Zivilgesellschaft sich auch aufgrund von Krisen und von veränderten Rahmenbedingungen national und international verändert haben wird. Davon bin ich schon überzeugt. Transformation macht vor Zivilgesellschaft auch nicht Druck, macht auch nicht Halt. Und von daher, wenn ich es jetzt mal nur auf diesen zivilgesellschaftlichen Sektor projiziere, wird es hier schon zu Veränderungen kommen und es wird mehr Zeit investiert werden müssen darin, wie man sich in Zukunft aufstellt, wie man neue Mitstreiterinnen und Mitstreiter gewinnt, wie man Projekte umsetzt, wie man es schafft, seine Wirkung zu entfalten. Natürlich spielt Finanzierung hier auch eine Rolle. Und ich glaube, Zivilgesellschaft wird sogar wichtiger in Zukunft. Mhm. In Krisen, mach mal die Augen zu und denk an die Ahrtal-Katastrophe. Wer war zuerst da?
Wahrscheinlich eine Freiwillige Feuerwehr.
Ja, so.
Weißt du eigentlich, dass ich Freiwilliger Feuerwehrmann bin?
Bist du?
Ja, also nicht mehr aktiv, aber ich war während meines Studiums 6 Jahre lang aktiver Freiwilliger Feuerwehrmann.
Das ist großartig. Das ist im Übrigen der Engagementbereich, der jetzt kam gerade der neue Freiwilligen-Survey raus mit den neuesten Zahlen, der Engagementbereich, der im Wachstum inbegriffen ist. Ja,
zum Glück.
Ja, und vor allem bei den jungen Menschen, die im Übrigen die engagiertesten sind.
Auch zum Glück.
Ja, Gott sei Dank, wir brauchen das.
Jetzt hast du eben gesagt, als Zivilgesellschaft kommen wahrscheinlich, wie hast du das gesagt, macht auch die Digitalisierung vor uns nicht halt, kommen harte Zeiten. Naja, es wird auf jeden Fall nicht einfacher.
Transformation.
Es wird nicht einfacher. Ich meine, ist jetzt meine These.
Es wird nicht einfacher, aber ich glaube, uns stehen auch andere Instrumente zur Verfügung.
Okay.
Und
dann formuliere ich meine Frage anders. Mit den zur Verfügung stehenden Instrumenten.
Ja.
Was, und du hast 15.000 Organisationen jetzt gesehen, du hast sie jetzt nicht alle persönlich gesehen, aber du hast echt einen guten Überblick, ja? Ja. Was sind in kurzen Sätzen die 3 besten Tipps für Organisationen, um sich auf die nächsten 10 Jahre vorzubereiten?
Der 5-Jahres-Plan wird es nicht sein.
Ach, erstens. Verdammt, und ich dachte, ich bin gut ausgestattet.
Zweitens, die Menschen in der Organisation zu sehen, zu fördern und ihnen die Möglichkeiten zu geben, sich mit all dem einzubringen, was sie geben wollen. Weil das wird dazu führen, gute Lösungen und Angebote zu entwickeln. Mhm. Und drittens, nicht zu verzagen und mutig zu bleiben und weiterhin auch kreativ zu bleiben.
Gute Punkte. Wir kommen langsam zum Ende. Ich habe noch 2 Fragen für dich. Vorhin hast du ganz kurz über Vorbilder geredet. Du hast gesagt, dass 80% der Menschen sagen, Ehrenamtliche sind ihr Vorbild. Hast du ein Vorbild? Und wenn ja, warum?
Witzigerweise war ich am 27.12. zu Gast im Deutschlandfunk Kultur und da ging es genau darum, um Vorbilder. Und da habe ich zwei junge Menschen genannt, die wir im Rahmen des Deutschen Engagementpreises auszeichnen durften als Stiftung. Die eine ist Theresia Krone. Ich wiederhole das jetzt einfach nochmal, weil ich die wirklich toll finde. Ja. Theresia ist Anfang 20, hat die Krankheit Endometriose und hat Endosilence ins Leben gerufen. Also quasi eine Organisation, die aufklärt über diese Krankheit, die Kampagne macht und die vor allem dazu beigetragen hat, weil sie politische Arbeit gemacht hat, dass das Thema politisch verhandelt wurde und dass dafür im Bundeshaushalt Mittel zur Verfügung gestellt wurden, um diese eher seltenere Krankheit zu erforschen. Mega beeindruckend. Und wie hat sie das gemacht? Ganz stark mit Social Media, neue Werkzeuge, mit vielen Frauen, die auch von der jungen Frauen von dieser Krankheit betroffen sind und endlich auch das Gefühl hatten, dass sie gesehen werden mit dem, was sie dadurch leiden. Und natürlich auch mit dem Mut, auf die Politik zuzugehen. Mhm. Mega gut. Das und zum anderen gibt's noch einen jungen, mittlerweile 17-jährigen jungen Mann aus Sachsen-Anhalt, der sich im vergangenen Jahr auf eine Querdenker-Demo gestellt hat, ans offene Mikrofon. Name Max, maximal demokratisch, auch auf Instagram zu finden und TikTok. Und wirklich sehr mutig dort eine Rede gehalten hat und wie ich finde, sehr faktenorientiert gesagt hat, warum er nicht einverstanden ist mit dem, wie diese Menschen hier argumentieren, warum sie sich auch mit wirklich Rechtsextremen zusammenschließen, warum er das nicht gut findet. Und dadurch stand er auch relativ im Zentrum eines Shitstorms und so weiter, ist aber stark geblieben und ist jetzt so ein bisschen Sprachrohr auch und auch wirklich so ein bisschen Zuversichtspunkt da in Sachsen-Anhalt für viele Jugendliche, die sich eben für eine offene Gesellschaft einsetzen. Das finde ich wahnsinnig mutig.
Weil ich weiß, wie Faschismus anfängt, nicht mit dem ersten Schuss, sondern mit der ersten Verharmlosung. Und ich bin Schüler, ich lerne Geschichte nicht auswendig, gut zuhören. Ich verstehe, warum wir sie brauchen. Und ich erkenne, wann Leute anfangen, sie umzuschreiben. Ich bin, Achtung, Triggerwort, Antifaschist, weil ich gelernt habe, dass Neutralität in Zeiten des Hasses bedeutet, auf der Seite der Täter zu stehen. Ihr tragt Flaggen, die Geschichtsvergessenheit schreien. Ihr relativiert den Holocaust, ihr sprecht von Meinung, wo in Wahrheit Hetze steht. Und wenn man in euren Reden nicht mehr unterscheiden kann, ob sie von einem Impfgegner oder einem Neonazi stammen, dann habt ihr das Denk in Querdenken endgültig verloren. Ich sag's klar, wie es ist. Meinung tut weh, andere, ich weiß. Ihr seid nicht das Volk. Ihr seid nicht die Mehrheit. Ihr seid eine lautstarke Minderheit mit zu viel Telegram, zu wenig Geschichtsverständnis und keine Ahnung, was unter echte Unterdrückung bedeutet. Ich werde laut bleiben, ich werde klar bleiben und ich werde antifaschistisch bleiben. Nicht irgendwann, nicht wenn es zu spät ist, sondern genau jetzt. Und ihr? Ihr könnt weiter in eurer Blase bleiben, mit Aluhüten und Applaus von den Falschen. Aber wundert euch nicht, wenn euch draußen dann keiner mehr zuhört. Dankeschön.
Vorletzte Frage für dich. Ich habe gesagt, es sind noch zwei, aber eigentlich sind es drei. Du bist ja auch eine Person, die sich unglaublich gut damit auskennt, größere Geldbeträge zu verteilen. Wenn ich dir jetzt einen Koffer, normalerweise sage ich mal 1 Million Euro, aber wir machen es ein bisschen schwieriger für dich. Wenn ich dir jetzt einen Koffer mit 10 Millionen Euro auf den Tisch stelle, was fängst du damit an?
Ich hatte ja immer Lust, und das ging ja nicht mit der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt, weil wir ja öffentliche Mittel verwalten und vergeben dürfen, mal was auszuprobieren mit einem größeren Betrag, wo man die Crowd entscheiden lässt.
So Bürgerrat-ähnlich?
Ja, das fände ich mega, mega cool. Also, dass man erstmal irgendwie mit einer Gruppe von Menschen, größer, kleiner, weiß ich jetzt gerade nicht, erstmal identifiziert, welches Thema wollen wir bearbeiten? Wollen wir neue Dinge auf den Weg bringen? Wollen wir wirksame Dinge weiter fördern? Wollen wir irgendwie Merger oder Kooperationen fördern? Also, dass das quasi von der Crowd entschieden wird, also super demokratisch. Und dass man dann eben aufruft, Ideen einzureichen, Vorschläge, Projektvorschläge und dann auch nochmal, ich bin mir nicht sicher, ob man abstimmt, das hat immer so einen Wettbewerbscharakter, aber auch nochmal in einem demokratischen Verfahren mit vielen gemeinsam entscheidet. Und ich glaube, da würden richtig gute Dinge rauskommen.
Das hört sich richtig gut an. Macht das keiner?
Ich kenn's nicht.
Hört sich irgendwie so nach einem
Vielleicht hat ja jemand 10 Millionen Euro von den Hörerinnen.
Man könnte ja klein anfangen. Man könnte ja sagen, man fundraist irgendwie erstmal 100.000 und fängt damit an.
Doch, es gibt so ein Modell. Natürlich, die Spendenparlamente, die tun sowas. Das ist ziemlich cool. Gibt es auf der lokalen Ebene häufig, also in Orten, in Städten, wo Bürgerinnen und Bürger entscheiden, was mit den Mitteln getan wird. Und das verbindet einen wieder. Das baut ja wieder Brücken. Und das ist so cool. Das ist gar nicht viel, 10 Millionen.
Ja, Ich füge dann immerhin dran, als Privatperson schon.
Absolut.
Aber für so eine Organisation geht es um. Das war ein sehr schönes Gespräch. Meine letzte Frage für dich. Mit welchem Song möchtest du diesen Podcast beenden?
Ich würde sagen, mit einem Song von Dubiosa Kollektiv.
Sehr gut. Und während das hier läuft, Dankeschön für das schöne Gespräch.
Vielen Dank.
Das war eine weitere Folge vom Goodcast. Schön, dass du heute wieder dabei gewesen bist. Ich hoffe, du konntest etwas für dich mitnehmen, das dich stärkt, inspiriert oder einfach nur gut für dich ist. Wenn dich etwas bewegt hat oder du Gedanken teilen möchtest, schreib mir gerne. Ich freue mich, von dir zu hören oder zu lesen. Und wenn dir der Goodcast gefällt, erzähl gerne deinen Freundinnen davon oder hinterlass eine Bewertung, so wächst unsere kleine Community Schritt für Schritt weiter. Nimm dir Zeit für dich, atme tief durch. Du machst das richtig. Bis bald. Dein Julius.